Umnutzung von Gewerbe zu Wohnen, das kann ein Riesenhebel sein gegen die Wohnraumknappheit. In Deutschland ist das natürlich alles immer nicht so einfach in unserem Bürokratiesumpf. Ich als Investor frage mich, wie kann ich das bewerkstelligen und lohnt sich das überhaupt für mich? Ich habe heute zu Gast Elke Heine von Heine Ingenieure und sie ist sehr erfahren im Thema Nutzungsänderung. Und wir gehen einmal durch, welche Arten, welche Objekte sich tatsächlich lohnen für eine Nutzungsänderung von einer gewerblichen Nutzung initial zum Wohnen. Also ob das jetzt eine Arztpraxis ist oder ob das ein Dönerladen vorher war. Welche Anforderungen man baulich vielleicht auch pragmatisch hinkriegen kann, ohne das ganze Gebäude abreißen zu müssen, was das Thema Belichtung angeht, Rettungswege etc. Und wie man genehmigungsrechtlich so clever wie möglich vorgeht bei der ganzen Angelegenheit. Diese Folge ist ein Muss für alle Bestandshalter, die kleine Gewerbeeinheiten mit drin haben oder vielleicht auch für Leute, die gewerbliches Wohnen anbieten wollen. Wenn ihr dazu noch spezielle Fragen habt, kommentiert einfach hier oder schreibt mir eine Mail an jasper@steine-steuern.de. Und jetzt, let's go.
Nutzungsänderung von, wir wollen ja sprechen über Gewerbe zu Wohnen.
Genau.
Mhm. Wo bietet sich das an?
Wir haben immer mehr Anfragen, weil es ja nun auch sehr befürwortet wird, sag ich mal, auch gerade bei den Genehmigungsbehörden. Es wird immer einfacher gemacht, eine Nutzungsänderung dazu erwirken, einfach aus dem Grund, dass ganz oft so Mischgebäude, nenne ich die jetzt mal, also unten Nicht-Wohngebäude nennt es sich ja offiziell und oben Wohngebäude, gerade in den Innenstädten existieren. Früher war es ja so, unten war dann ein kleiner Laden drin und oben wurde gewohnt. Und ja, durch die Akzeptanz des Online-Geschäftes immer mehr haben wir natürlich mehr Leerstände. Das heißt also, du hast ganz oft unten eben diese Ladenzeile nicht mehr besetzt. Ist natürlich auch für einen Investor, dem das Gebäude gehört, natürlich nicht ganz so schick. Wenn ich
oder da ist ein Dönerladen drin.
Und, ja, ist ja auch immer mal so, ne?
Hat große Nachteile fürs Gebäude,
ja. Genau, ja. Und da ist natürlich eben die Frage, was mache ich jetzt mit meinen Leerständen? Und haben wir immer öfter jetzt die Chance, das umzuplanen. Dass man einfach sagt, okay, wir schauen mal, wie sieht's aus mit dem Gewerbe unten drin? Was können wir draus machen aus dieser Ladenzeile oder was auch immer früher da drin war? Arztpraxis, also wir haben zum Beispiel auch dadurch, dass es immer weniger Arztpraxen gibt, auch da mittlerweile schon Anfragen, ob wir aus Arztpraxen Wohnungen machen können, tatsächlich. Und da bieten sich natürlich große Chancen, dadurch, dass ja quasi schon ein Teil der Kosten abgedeckt ist durch die Erschließung, durch die Gebäudehülle, die ja schon da ist. Bestehen natürlich große Chancen, daraus dann eben Wohnung zu machen. Ne? Also wir haben aus einer großen Arztpraxis ja zwei kleinere Wohnungen gemacht. Passt super. Man muss natürlich ein bisschen schauen, man hat manchmal eine gewisse Tiefe. So, ich muss in der Arztpraxis ja nicht unbedingt alle Räume irgendwo miteinander
belichten.
So, das ist dann natürlich eine kleine Herausforderung, wenn ich da Wohnungen draus mache, aber da kann ich natürlich schauen, dass ich Räume, die nicht unbedingt belichtet werden müssen, baurechtlich jedenfalls, und auch nachher vom Wohnkomfort, dass ich die natürlich dann in den Bereich lege.
Badezimmer,
Abstellräume, HWR, ja. Was es da alles so möglich gibt, oder auch Flure eben, und dass ich dann versuche, die Räume, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche ja natürlich auch nur bedingt, denn die könnte ich gegebenenfalls auch noch inlegen, dass ich da dann eben schaue, dass ich die nach außen hole, um dort eben eine natürliche Belichtung zu haben. Ne?
Also richtet sich das eigentlich im Wesentlichen nicht irgendwie an Supermarktbesitzer, sondern Eigentümer von Wohn- und Geschäftshäusern?
Nö.
In Supermärkte auch?
Ja, also wir sind jetzt zum Beispiel an einem Projekt beteiligt, wo aus einem alten Discounter quasi 6 Seniorenwohnungen gemacht werden. Also das ist natürlich auch sehr spannend. Es ist natürlich so ein bisschen integriert in ein Wohn- und Geschäftshaus, wo ein Discounter mit drin war, und wo wir eine super tolle Situation haben, auch für die Belichtung, weil wir da mit einem quasi mit so einem Art Innenhof arbeiten können. Total spannend. Aber das sind natürlich auch Möglichkeiten. Ne? Klar, ich würde jetzt nicht eine Lagerhalle, ich sag mal, in einem Gewerbegebiet, da wird es wahrscheinlich Schwierigkeiten geben, weil das Gebäude das auch nicht hergibt. Aber das ist natürlich auch eine Situation, wo man sagen kann, klar, kann ich auch aus einem alten Supermarkt was machen. Ne?
Aber wann kann ich jetzt so, wenn ich jetzt in mein Portfolio gucke und darüber nachdenke, wo ist es, was sind Anzeichen dafür, dass das möglich ist und dass sich das lohnen könnte? Wie gucke ich mir das an? Wie gehe ich da am besten vor?
Am besten ist natürlich, du hast schon mal ein, ich nenne es jetzt mal ein beheiztes Gebäude. Mhm. Ja, also keine Lagerhalle oder so mit ein bisschen Trapezblech
drumherum. Also keine kalte Fläche, sondern eine warme Fläche.
Mhm. Weil da ist natürlich schon mal gewährleistet, dass eine entsprechende Gebäudehülle da ist und dass auch eben die entsprechende Beheizung da ist.
Ja.
Obwohl ich die natürlich auch nachträglich noch bringen könnte, aber das ist schon mal so ein Punkt. Ich sag mal, dass du ein
erschlossenes Gebäude. Da fängt man nicht ganz bei Adam und Eva an, sondern genau, man hat eine Substanz, auf die man aufbauen genau. kann.
Genau, weil ich möchte natürlich gegebenenfalls auch jetzt nicht irgendwo Millionen in die Hand nehmen, sondern...
Nee, genau, das wollen wir nicht.
Also, wenn wir jetzt mal dich als Beispiel nehmen.
Ja.
Du hast ja viele Häuser, die, ich sag mal so, Sechser sind, Sechser, Achter, was auch immer, wo vielleicht jetzt beispielhaft unten so eine Ladenzeile oder
haben
so eine
Gebäudezeile. Ich glaube, 3 Gebäude auf jeden Fall, die so, also hier in Bremen 3 Gebäude, wo das so ist, ja.
Genau, und da ist es ja zum Beispiel schon mal gegeben, dass man sagt, okay, wie schaffe ich mit einem überschaubaren Invest Wohnraum? Auf der einen Seite muss ich das energetisch betrachten. Ich muss es auch baurechtlich betrachten. Das heißt, ich muss da auch so ein bisschen eben, wie wir schon gerade gesagt, die Belichtung und sowas mit einbringen und. Auch Thema Parkplätze und so, ne? Das muss man ja auch nochmal betrachten, weil wenn du die Parkplätze nicht hast, musst du einen Abstand bezahlen.
Obwohl ich glaube, ja in Bremen ist die Landesbauordnung zum Beispiel 2022 geändert worden, dahingehend, dass keine Parkplätze mehr nachgewiesen werden müssen.
Und das ist natürlich super.
Ich habe gehört, wir haben ja auch ein Projekt am Chiemsee, wo auch die Stellplatzsatzung, sage ich mal, einer wirtschaftlichen, baulichen Nutzung entgegensteht, dass es jetzt in weiten Teilen fallen soll, um eben zu vereinfachen.
Genau. Also wie gesagt, da sind in den meisten Städten, macht man es einem schon leichter, da Wohnraum zu schaffen. Einfach dahingehend, weil man auch gesehen hat, okay, wir haben unheimlich viel Bestand. Wir wollen diesen Bestand weiter nutzen. Und wie kriegen wir das dann eben in eine für beide Seiten gewinnbringende Situation?
Ja.
So, und wenn ich dann erstmal, ich sag mal, teuren Abstand bezahlen muss, überlege ich mir das vielleicht nochmal.
Ja, genau, das sind unproduktive Kosten, das
genau,
bringt mir eigentlich gar
eben
nichts.
Ja. So. Und dahingehend müsste man natürlich auch das erstmal betrachten, baurechtlich.
Ob das möglich ist, die Flächen zu belichten,
ob das
so die Genehmigungsvoraussetzungen hat.
Ja.
Könnte ich einen Abschlag bezahlen, wenn es einen Stellplatzsatzung gibt, könnte man über eine Bauvoranfrage wahrscheinlich regeln.
Sowas, ja. Oder es reicht auch meistens schon. Also ich weiß, hier in Bremen haben wir auch aktuell Projekte, da wird einem auch telefonisch noch weitergeholfen. Das funktioniert auch noch. Also das sind so Dinge, die man schnell abgreifen könnte und um das eben entsprechend schnell klären zu können. Wie gesagt, am besten hast du natürlich auch das Gebäude eben versorgungstechnisch erschlossen. Das ist natürlich auch ein Punkt. Und dann müsste man natürlich auch mal im Detail schauen, wie tief ist das Gebäude. Ja, und du hast es natürlich dann meistens schon so, dass gerade der gewerbliche Part auch ein bisschen in die Tiefe geht. Das brauchte man ja früher so, wenn vorne ein Einzelhandel war, dass man hinten so ein bisschen Lager und. Oder Sozialräume und sowas halt noch hat. Da müsste man natürlich schauen, wie schaffe ich da eine Belichtung oder versuche ich es eben auch erstmal nur Teile dieses Gewerbes wohntechnisch zu erschließen und lass das andere dann vielleicht erstmal als Gemeinschaftsraum, Lagerraum oder wie auch immer für die Wohngemeinschaft, das müsste man dann schauen. Und dann kann man natürlich hingehen und sagen, okay, der baurechtliche Part bleibt mir nicht erspart. diese Umnutzung. Dann kann man natürlich recht schnell auch, ich muss ja jetzt keine massiven Wände einziehen. Ne? Ich kann auch über Trockenbau machen und so weiter.
Vielleicht können wir mal auf so ein Beispiel gehen, weil mir fällt jetzt zum Beispiel ein, wenn du das so sagst, habe ich, glaube ich, ein Objekt, wo sich das ist ein Dreiparteienhaus und unten ist eine Ladenfläche und es ist auch so eine Reihenbebauung. Es geht quasi so gerade runter, aber eben der Ladenteil geht hinten noch tiefer. Es hat ist eigentlich komplett Fensterfront, ist ein Frauen-Second-Hand-Laden drin, die das, glaube ich, nicht mehr für immer machen. Und dann ist die Frage, was macht man danach? Ist quasi ein großer Raum, der geht quasi so rein und hinten ist dann noch so ein bisschen erhöht, so über zwei Stufen. Natürlich wenig Licht. Es gibt eine Toilette, also die haben quasi eine Kundentoilette. Es gibt eine Gastherme, also eine für diese Etage auch. Es gibt einen Zugang zum Keller, das ist vielleicht nicht so wichtig. Aber es gibt natürlich fließend Wasser, Warmwasser, Abwasser, ist alles vorhanden. Mhm. Die haben so einen ganz normalen Boden, würde ich sagen. Also die haben so einen so einen Granitboden oder so, ne, so ein bisschen über Ladenfläche und ansonsten einfach ganz normal. Hinten drin wird es halt ziemlich dunkel und oben drüber auf dem Gebäude ist dann quasi eine Dachterrasse hinten. Mhm. Ja, dann wette ich jetzt eben, wenn ich so darüber nachdenke, klar könnte man da irgendwie einen Wohnraum einbauen, aber wie wird es da hinten hell?
Die Frage ist natürlich immer, habe ich, also ist es in der Mitte, sage ich mal, ist es links und rechts eingebunden, dann habe ich ja wirklich nur die Chance, von vorne und von hinten Licht reinzubringen, ja. Oder eben in der Mitte über Lichtschächte,
ja.
Ne, über Flure, wie auch immer.
Dass man von oben einfach Belichtung einbaut.
Genau.
Ja,
also da wäre es zum Beispiel auch möglich, wenn es das Dachterrasse, muss man natürlich gucken, zu welcher Wohnung gehört die, kann man das vielleicht auch anders regeln, ne? Dass man also.
Ja, die bräuchte es da oben nicht oder nicht in dem Umfang.
Ja, und dann könnte ich natürlich auch sagen, ich kann natürlich auch Licht von oben einbringen. Und das ist natürlich auch, ich kann natürlich auch so ein Lichtelement von oben kann ich natürlich auch zum Öffnen machen.
Mhm.
Also das wäre auch eine Möglichkeit. Also es muss ja jetzt nicht unbedingt was sein, wo ich rausgucken kann. Ne? Wo man dann zum Beispiel sagt, okay, man öffnet das nach oben. Dann würde ich da natürlich gegebenenfalls auch einen Raum reinbringen, der jetzt nicht unbedingt, ich sag mal, wo das Rausgucken auch zum Wohnkomfort gehört, wie jetzt vielleicht ein Wohnzimmer oder so. Ne?
Obwohl nach vorne hin ist man natürlich direkt auf dem Bürgersteig. Ne? Das, was du rausguckst, guckt ja auch einer rein.
Ja, aber auf der anderen Seite, da kann ich ja zum Beispiel wieder was machen. Man möchte ja vielleicht nicht unbedingt diese Fensterfläche behalten.
Mhm.
So, also kann ich da natürlich das zum Teil schließen mit einer Brüstung. Kann das vielleicht die Fenster auch ein bisschen höher machen, so dass man mir nicht gerade so in den Kochtopf gucken kann, ne, sondern dass man dann vielleicht auch vielleicht nur die über 1,90 Meter gucken können. Sowas zum Beispiel. Also da kann man natürlich sagen, okay, ich erhöhe das ein bisschen. Oder ich mache das natürlich auch so ein bisschen, ich kann es über Fensterelemente machen, die wie im Badezimmer auch, die verkrisselt sind, so zum Beispiel, oder eben über Paneele.
Milchglas
kann ich es machen. Ich kann über Plissés kann ich es machen, ne, dass ich sage, okay, ich lasse es so und wenn ich will, dass man mir reinguckt, dann kann ich das Plissé öffnen.
Ja.
Man kann natürlich auch sagen, ich nutze das zum Beispiel ganz, ganz für mich auch, weil ich gucke gerne raus. Das heißt, ich mache da vorne eine Sitzfläche hin als Beispiel, so dass ich auch über Kissen oder wie auch immer mich dahin flezen kann und auch rausgucken kann.
Ja.
So, ne, es kommt ja immer so ein bisschen drauf an, was man erreichen möchte mit dieser Art und Weise zu wohnen auch. Ne, da wirst du ja auch, also es wird ja jetzt nicht, ich sag mal, der 0815 Bürger möchte so ja nicht wohnen. Das heißt, du wirst ja auch über diese Wohnung ja auch einen speziellen Mieter ansprechen, der sagt, ey, das finde ich cool. Ne, da
finde es cool oder einer, der sonst, ne, was anderes nicht findet.
Oder so, ja. Ne, aber nichtsdestotrotz kann man natürlich da vorne auch über Sichtschutz was machen, damit man jetzt auch nicht gerade draußen das Gefühl hat, man wohnt draußen auf dem Bürgersteig, so, ne? Hat natürlich auch wieder was mit Energieeffizienz zu tun, worüber wir gesprochen haben. Wenn man dann sagt, okay, ich lasse jetzt diese Einscheiben-Schaufensterfläche austauschen und mache da was Vernünftiges, so dass es natürlich auch ein bisschen gedämmt ist. Es ist ja auch eine Sache von Schallschutz.
Ist es, ne, im Rahmen der Nutzungsänderung eigentlich, wenn wir jetzt über hinten sprechen, wo diese Dachterrasse drüber ist, ist ja ein Flachdach quasi, kann im Rahmen der Nutzungsänderung, also ich weiß, dass dann, wenn eine Nutzung geändert wird, man verlässt ja dann den Bestand und dann können ja neue Anforderungen kommen, zum Beispiel an den Brandschutz. Mhm. Können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, das ist ja jetzt nicht so das tolle Thema. aber kann es dann auch sein, dass dort energetische Maßnahmen gefordert werden im Zuge der Umnutzung?
Das hängt immer so ein bisschen vom Baurecht ab, was das Baurecht fordert, wie viel du quasi anbaust oder veränderst am Gebäude, das, was gemacht werden muss. Da müsste man schauen. Aber im Grunde genommen hast du ja nicht allzu viel Fläche, die verändert wird. Also gerade bei einem Gebäude, was so, ich sag mal, ein Mittelreihenhaus ist, also eingebunden ist, hättest du ja eigentlich nur die vordere Front und die hintere Front und vielleicht ein bisschen Dachfläche, was energetisch ertüchtigt werden muss.
Ja.
Also das ist jetzt nicht ganz so viel. Das würde man ja vielleicht gegebenenfalls auch gleich mitmachen, dass man sagt, ey, cool.
Gegebenenfalls.
Gegebenenfalls. Ich mache da jetzt gleich mal eine Innendämmung mit rein. Dann hat man es auch gleich behaglich. Ja. Weil nach links und rechts ist eh beheizt.
Nach hinten raus schließt es bei mir auch an. Also da ist gar kein Platz. Da ist direkt ein Haus dahinter.
Ja, gut. Ja. Dann hast du ja eh nicht so das Thema. Und nach oben hin wäre auch die Überlegung, du musst ja jetzt nicht gerade, wenn es ein Flachdach ist zum Beispiel, sagen, okay, ich dämme auf dem Dach, sondern ich mache was unten drunter, was recht schnell auch gemacht ist, eben über eine Innendämmung und dann eben mit einem Gipskarton drunter, dann hast du ja wahrscheinlich auch nicht diese Riesenfläche dann.
Ja.
Das wäre so ein Beispiel, was man da auch recht kostengünstig machen könnte. Und da musst du halt nur sehen, dass du eben die Belichtung über die Dachterrasse reinkriegst. Dann müssen sich die übrigen Mieter dann eben von der Dachterrasse verabschieden. Und du würdest da dann eben ein Dachflächenfenster einbringen, in welcher Form auch immer das dann sein muss, wie groß das dann noch sein muss, hängt davon ab, wie groß der Raum da unten runter ist, damit das dann passt von der Belichtung her und dann,
Und was mir jetzt noch einfällt, wie wäre das mit dem Rettungsweg?
Den Rettungsweg, den müsste man dann schauen. Also man könnte.
Aber das hat ja einen eigenen Zugang. Normaler in der Wohnung oben drüber ist ist ein Rettungsweg einfach übers Treppenhaus und der zweite dann übers Fenster quasi, wenn die Feuerwehr anleitert.
Ja, genau.
So. Da hat man ja nur einen Zugang, also man ist gar nicht ans Treppenhaus angeschlossen, ne? Das ist quasi, die ist so seitlich und dann, da ist der Treppenhauseingang und da ist der Eingang zur Ladenfläche.
Ja.
Und das ist ja dann relativ tief und nach hinten kommt man auch nicht raus. Muss man dann, gibt es da die Gefahr, dass man irgendwelche Stunts liefern muss?
Nee, eigentlich nicht. Nee? Nein, also was man dann vielleicht gucken müsste, ob man andere Auflagen hat, gerade für den Raum hinten.
Mhm.
Das hast du aber ja gegebenenfalls immer mit, ich sag mal, geschlossenen Räumen, dass man da vielleicht sagt, okay, man hat eben dieses Dachflächenfenster und man muss dann vielleicht gewährleisten, dass man das
öffnen kann
zum Beispiel.
Also auch als RWA-mäßig, ne? Ja, genau.
Wichtig ist natürlich immer, dass man schaut, dass auch in solchen Fällen eben über eine Rauchmeldeanlage oder wer auch immer, dass dann auch Fenster geöffnet werden können, als Rauchabzug, um eben zu gewährleisten, dass derjenige da hinten in diesem Raum ist, die Möglichkeit hat, nach vorne rauszukommen, weil er sieht halt entsprechend genug.
Ja, und kann auch atmen auf dem
Weg. Und kann auch atmen auf dem Weg, sowas zum Beispiel, ja.
Weil das ist ja das nächste Große, was ich versuche ja als Bestandsinvestor immer, was das Thema Genehmigung angeht, null-invasiv oder minimal-invasiv zu arbeiten. Also ich versuche ja natürlich alles im genehmigungsfreien Raum irgendwie zu halten, damit es einfacher ist, damit es unbürokratisch ist, damit ich selber entscheiden kann und mir da keiner reinpfuscht. Meine Erfahrung da, wo ich Bauanträge gestellt habe, war immer das Thema Brandschutz.
Mhm, genau. Das ist leider auch so. Das ist auch immer mehr ein Thema geworden. Dadurch, dass es halt auch viele Wohnraumschaffung gab oder eben auch Monteurswohnungen, Ferienwohnungen, was auch immer, wo man dann leider halt auch in einem gewerblichen Bereich ist. Und gewerblicher Bereich, Vermietung heißt auch immer, du hast eine gewisse Betreiberverantwortung, weil du das eben auch gewerblich machst. Und deswegen ist immer mehr dieses Thema Brandschutz auch aufgekommen. Leider.
Aber
leider in dem Sinne, weil es natürlich auch immer mehr.
Also ich habe einen Balkon gebaut und man wollte für den Balkon, ein Stahlständerbalkon, ein Brandschutzkonzept haben.
Oh. Das ist natürlich, ja.
Wo ich mir sage, das Brandschutzkonzept ist, dass er aus Stahl ist.
Nee, weil Stahl natürlich schneller einknickt als zum Beispiel Holz. Das Problem ist halt, Holz schwelt im Brandfalle, Holz schwelt vor sich hin.
Ja.
Und Stahl hat irgendwann eine Ermüdung und bricht dann zusammen. Das wird aber nicht der Grund gewesen sein, sondern der Grund wird wahrscheinlich gewesen sein, dass durch diese Kleinigkeiten, die man manchmal macht, die das ganze Gebäude betrachten und sagen, da fehlt uns aber was. Das ist eben so, dass die Krux an der ganzen Sache, dass man mit Kleinigkeiten manchmal sowas.
Schlafende Hunde weg.
Ja, sozusagen. Genau. Und das wird der Fall gewesen sein, dass sie gesagt haben, uns fehlt eigentlich zur Betrachtung dieses Bauerntrags.
Stimmt, weil ich bin in einer WEG und da leben, ja, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber es ist so, dass es sozusagen einen Nachbarschaftsstreit gab. Und in dem Zuge ist dann aufgekommen, dass wo der eine Nachbar drin wohnt, eine Nutzungsänderung gab zur Praxis. Mhm. Und dann wurde von ihm verlangt, dass er es in Wohnen zurück umnutzt. Und in dem Zuge gab es dann die Auflage, dass eine RWA zu installieren und eben auch noch verschiedene Brandschutztüren einzusetzen, die es vorher nicht gab.
Ja. Also das kann schon sein, ne? Das ist immer so das Problem, dass viele sagen, na ja, also da kräht ja kein Hahn nach, ne? Und gerade so Nachbarschaftsfälle sind dann immer so Probleme. Also wir haben auch schon Hühnerställe nachgenehmigen lassen müssen, weil sich Nachbarn in die Füße gekriegt haben.
Ei.
Ja. Weil die halt auf der Grenze gebaut waren, eine gewisse Fläche überschritten haben und ja, also sowas gibt's auch.
Unglaublich.
Ja.
Und wie ist das, aber wie ist deine Einschätzung? Ist das jetzt, wenn es dann so eine Brandschutzanforderung gibt, ne, im Rahmen einer Nutzungsänderung? Das finde ich ja auch für mich immer besonders interessant. Macht das tatsächlich Sinn? Wird dadurch etwas beschützt oder ist das Bürokratiewahnsinn?
Sowohl als auch. Also ich komme ja nun aus einer Region, wo wir recht große Arbeitgeber haben, wo halt auch viele Monteure arbeiten also im Werfbereich. Und bei uns war es halt in den letzten Jahren so, dass es wirklich zum Brandfall gekommen ist in diesen Monteurswohnungen. Und da du gegebenenfalls als Eigentümer, als Vermieter das Problem hast, dass deine Versicherung dann auch sagt, so zeig mir mal die Nutzungsänderung, wenn du sagst, habe ich nicht, dann sagt die, okay, dann sind wir auch nicht dabei, dann sieh zu, dass du das selber regelst. Also beschützt du dich im Idealfall erstmal dich selber. Und es ist natürlich wirklich so, dass es, glaube ich, auch wichtig ist, auch irgendwo auch Leib und Leben zu schützen in einem vernünftigen Maße.
Ja, genau darauf will ich hinaus. Also wir haben ja da im Vorfeld schon kurz drüber geschnackt. Wenn jetzt einer anfängt, eine Matratze anzuzünden, dann würde ich ja mal, also das ist ja schon ein starker Vorteil. Ne? Wenn jemand Feuer machen will, wird er Feuer machen. Mhm. Ne? Da können wir ja nichts dran ändern, ne? Außer den Sauerstoff in dem Raum dauerhaft abzusaugen. Und dann hat sich das mit dem Wohnen auch erledigt, gewerblich oder nicht. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel diesen WEG-Fall betrachten, ob da jetzt dann irgendwie auf halber Strecke nochmal eine F90-Tür ist oder nicht. Also wenn ich mir, das ist so kleinteilig, ich überlege mir, wie sitzt da jemand jetzt in dem Bauamt und guckt da drauf und entscheidet, wo was gemacht werden muss. Ne, mit welchen, und dann, ne, F90 heißt ja, sage ich mal, 90 Minuten den Brandüberschlag zu hemmen oder F60 dann eben 60 Minuten. Wie kommt man da auf die einzelnen Werte? So, oder ist das wirklich vonnöten? Weil ich würde ja dem entgegenhalten, das Haus wurde 1848 gebaut.
Das steht in einer Stunde gar nicht mehr, meinst du?
Das weiß ich nicht. Das kann ja teilweise, also teilweise ja sehr dickes Mauerwerk auch damals. Also ich kann es mir so oder so vorstellen. Aber de facto steht es seit 1848 da, ohne abgebrannt zu sein. Ne? Und 1848 gab es ja, sage ich mal, deutlich weniger brandschutzhemmende Maßnahmen. Da gab es ja deutlich schlechtere Elektrik und also alles Mögliche, was auch im laufenden Betrieb, ohne dass man jetzt eine Matratze anzündet, zu Bränden führen kann. Und das Haus steht ja da noch. Und ganz viele Häuser drumherum stehen auch noch. So.
Ja, aber es ist halt so, im Baurecht gibt es diesen Bestandsschutz nicht, dass gesagt wird, okay, wenn das Haus jetzt so lange durchgehalten hat, dann hält es auch länger durch. Sondern man guckt im Baurecht einfach, was hast du aktuell für eine Nutzung oder für einen Antrag da liegen, und du entscheidest einfach oder musst einfach nach geltendem Recht entscheiden. Nicht,
das verstehe ich, aber die Frage ist, bringt es einen wirklich weiter? Ist es einfach nur eine Formalie, dass man der Verordnung Genüge tut? Oder ist es etwas, wo man hinterher sagt, hey, da habe ich was Gutes getan, weil das Risiko, dass jetzt hier was passiert, wird massiv gesenkt?
Also es ist schon so, dass früher schon, es waren halt andere Zeiten, es gab andere Vorschriften, so, da war alles ein bisschen
rudimentärer vielleicht.
Rudimentärer, ja. Genau. Und mittlerweile ist es ja so, dass es schon recht viele Bestimmungen gibt, die man einhalten muss. Auch sind einige Vorschriften ja eben aus Schadensfällen entstanden, wo gesagt wird, okay, da müssen wir was tun. Ob das jetzt in so einem kleinteiligen Bereich auch so seine Berechtigung hat, ist, glaube ich, müßig drüber zu reden. Nur es ist halt so, dass egal, ob du jetzt, ich sag mal, eine kleine Praxis hast in einem größeren Wohnhaus, wo gesagt wird, okay, das ist Brandabschnitt, das ist ein Brandabschnitt, es wird unterschiedlich betrachtet, weil eine Praxis halt eben auch ein Nicht-Wohnbereich ist gegenüber einem Wohnbereich, sondern gibt es da die Vorschriften, mag vielleicht kleinteilig wirken. Auf der anderen Seite wird genau dieses Recht ja auch in einem Kindergarten angewandt, wo halt zum Beispiel auch gesagt wird, wenn jetzt in einem Gruppenraum es brennt, dann möchte ich die anderen drei Gruppen, Kindergruppen mit 25 Kindern noch heile rausbekommen.
Ja.
So. Aber es wird in beiden Fällen, sage ich mal, ein und dasselbe Baurecht angewandt. Vielleicht ein bisschen anders, weil es beides nicht Wohngebäude. So, und klar ist, das eine ist ein Sonderbau und das andere ist dann vielleicht, Gebäudeklasse 2 oder 3. Okay, dann wird auch nochmal unterschieden. Aber wenn das Baurecht sagt, die Wand muss feuerhemmend sein, egal in welchem Gebäude, dann wird es gleich betrachtet.
Okay, so, also da wird nicht so viel Einzelfall betrachtet. Ja. Okay, wir entfernen es.
Wir entfernen uns jetzt im
Brandschutz verheddert. Das ist für mich immer so ein total emotionales Thema. Ja. Ja, Gott sei Dank.
Ja.
Aber nochmal zurück zur Nutzungsänderung Gewerbe Richtung Wohnen. Wir hatten es ja in der Folge über die Energieeffizienz schon über den politischen Willen. Also grundsätzlich ist es ja politisch gewollt, dass mehr Wohnraum entsteht und jetzt Gewerbeflächen nicht mehr so nachgefragt sind und politisch jetzt auch nicht gefördert werden. Damit wird man keine Wähler aktivieren können, höchstwahrscheinlich. Das heißt, es wird so ein bisschen der Weg bereitet, sagtest du. Und man kann sich das unter gewissen Voraussetzungen ansehen. Jetzt ist ja auch immer für den Investor sozusagen, ja, ist schön, wenn man da wohnen kann, ist jetzt auch nicht die Fläche, wo dann, wo 10 von 10 Mieter sagen, da will ich rein, sondern es ist ja dann Wohnraum, wo es dann etwas weniger Nachfrage gibt, weil er einfach ein bisschen anders situiert ist vielleicht. Dritter Punkt wird ja die Wirtschaftlichkeit sein. Wie wirtschaftlich kann man sowas denn umbauen?
Also wie gesagt, du hast bei so einer Bestandsimmobilie ja schon den Vorteil, dass der teuerste Part eigentlich schon da ist.
Mhm.
Na, also quasi die Gebäudehülle. Und dann hast du natürlich den Vorteil, innen drin kannst du recht flexibel bauen.
Mhm.
Du musst nichts massiv machen. Du kannst natürlich auch sagen, okay, ich mache einen Teil oder einen Großteil in Trockenbau und das, was unbedingt eben aus Brandschutzgründen oder Schallschutzgründen, was auch immer, ja, massiv sein muss, mache ich massiv und alles andere drumherum mache ich in Trockenbau. Du hast natürlich den Vorteil, du hast dadurch eine kurze Bauzeit, du kommst dadurch auch schnell ins Vermieten und es ist natürlich auch wesentlich kostengünstiger. So dass du da natürlich auch recht schnell ja vermieten kannst, also wieder dein Invest zurückbekommst. Und ich finde, es ist auch ja, also bis auf diese Genehmigungssparte, sage ich mal, die ja manchmal auch ein bisschen länger dauern kann, das ist ja auch neben den Kosten, die es produziert, ja, auch ein Punkt, dass ja eben durch so Kleinigkeiten wie eben da fehlt noch, was weiß ich, das Brandschutzkonzept oder ne, wo ist der zweite Fluchtweg, solche Geschichten, worüber es dann halt ein bisschen länger dauern kann. Aber insgesamt ist es, finde ich, wirtschaftlich auch schon gut darstellbar, ne, dass man kein jetzt gegenüber einem Neubau, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte Wohnraum schaffen im Neubau, ich muss erschließen, ich muss ein Grundstück haben, ich muss erschließen, dann ja natürlich auch, wenn man überlegt, auch dieses Thema Flächenerschließung, ne, das ist natürlich auch gerade im Neubau, das ist ein wichtiger Part mit Fundamenten, Bodenplatte und das ist ja alles schon da.
Ist alles schon da, ja. Und wie sieht es aus mit Planungs- und Antragskosten und so? Das ist ja quasi dein Beritt. Ist das ist das so ein bisschen wie HOAI, so prozentual von der Bausumme oder wie?
Ja, also
womit müsste ich da rechnen als Investor oder wie? Wir haben jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber kann ich jetzt zu dir gehen, mein Vorhaben sagen und dann vereinbaren wir was dazu?
Genau.
Oder kann man das dann aus einer Hand machen oder brauche ich dann einen Brandschutzspezialisten und einen Architekten und einen?
Also gerade wenn es darum geht, dass du kein richtiges Brandschutzgutachten benötigst, gerade so in den kleineren Gebäudeklassen, machen viele Architekten, Ingenieure das mit. Mhm. Das heißt also, dieses ganze Brandschutzkonzept und so weiter wird dann vom Architekten oder vom Ingenieur mitbetreut. Mhm. Was du ab und zu noch benötigst, ist vielleicht nochmal ein Statiker, der gegebenenfalls mal drauf guckt, wenn du sagst, ah, da steht jetzt so eine Stütze, die können wir so nicht gebrauchen. Ist aber schlecht zu sagen, die nehmen wir so weg, sondern einfach mal zu schauen, brauchen wir da vielleicht doch so einen kleinen Rahmen oder irgendwie sowas? Ja. Oder ne, wenn du jetzt sagst, da ist so eine Wand, ich brauche die nicht oder wie auch immer. Ne, so Wände reinziehen geht ja mal fix, aber Wände rausnehmen ist ja manchmal auch so ein Thema, wo man vielleicht nochmal jemanden drauf gucken lassen kann. Ist die Frage, kann das der Architekt oder braucht man da vielleicht nochmal einen Statiker, der vielleicht so 2-3 Stunden noch verbraucht, um da drauf zu schauen? Das ist nochmal so ein Thema, aber ansonsten
Und für den Bauantrag?
Ja, für den Bauantrag ist es eigentlich eben ähnlich, dass wir machen das immer ganz gerne so in eins, dass man sagt, okay, komm, wir machen dir den Entwurf und betreuen das eben auch mit. Heißt also, bei uns kriegt man das eigentlich von Elke, wir haben ein Problem, bis hier hast du den Schlüssel. Also das ist für uns eigentlich immer eine super Position. Da können wir dann eigentlich auch, finde ich, immer gute Preise machen, weil wir wissen, okay, wir betreuen das von Anfang bis Ende. Ja.
Und dann würdet ihr quasi dann kommen und sagen, okay, das sind die Voraussetzungen. Dann würde man sich erstmal gucken, also die Genehmigungsfragen klären, jetzt auch mal von der Reihenfolge her, wo wir eben angefangen haben. Ist es genehmigungsrechtlich, lässt sich das darstellen, dass man die entsprechenden Belichtungsflächen herstellen kann, die in der jeweiligen Landesbauordnung, das ist ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, dass das hergestellt werden kann, wenn man so in einer groben Beurteilung sagt, ah, okay, das kann passen, da habe ich eine Idee, da hinten macht man vielleicht irgendwie so ein Dachkuppelfenster oder so, dann würde man sich im nächsten Schritt wahrscheinlich angucken, oder würdet ihr euch, wenn ich euch jetzt fragen würde, angucken, okay, wie stellen wir da einen gewissen Wohnwert her? Ne? Zum Beispiel, wie soll das mit der Fensterfläche so bleiben oder wird es dann nicht kalt oder vielleicht auch einfach unangenehm?
Genau.
Und dann würde man wahrscheinlich auch einen Grundriss planen und dann schauen, wie man das Ganze dann entsprechend herstellt. Ja. Und dann, wenn es darüber dann Einigkeit besteht mit dem Bauherrn, würde man dann auf Basis dessen einen Antrag zur Nutzungsänderung stellen.
Ja, genau. Wir machen das eigentlich immer ganz gerne so, dass wir so früh wie möglich auch mit den Behörden sprechen, einfach um gewisse Stolpersteine, sag ich mal, schon vorher mit zu berücksichtigen.
Ja.
Finde ich immer ganz wichtig, weil das immer ein gutes Miteinander ergibt, weil man dann schon mal die Behörde abholt, die wissen so, da passiert jetzt was, und man schon mal mit denen gesprochen hat, schon mal sagen kann, wir haben das jetzt so und so gelöst, auch gerade wenn es vielleicht um Abweichungen oder ich weiß nicht was gibt aus dem B-Plan, dass man einfach schon mal drüber gesprochen hat, wie sollen wir es lösen, wie sollen wir es beantragen, weil gerade dann auch so ein bisschen diese Genehmigungsphase ein bisschen kürzer gehalten werden kann. Mhm. Ne?
Ja, und vielleicht auch ein bisschen mehr Wohlwollen, ne? Erzeugt wird, wenn man vorher schon mal gefragt wird und nicht einfach damit, hier so wollen wir es machen, sag jetzt ja, sondern die Behörde so ein bisschen mitzunehmen.
Ja, also manchmal ist es ja auch so einfach nur, um zu hören oder auch um zu schauen, auf was müssen wir uns denn jetzt in der Nutzungsänderung beziehen, weil wir hatten zum Beispiel auch mal einen Fall, da ging es um eine Halle und das war früher eine Lagerhalle, die war dann vermietet an eine Autowerkstatt und sollte dann wieder zurückgenutzt werden zu einer Lagerfläche. Und wir mussten auf Krampf nachweisen, dass die Autowerkstatt quasi eben die Grube, die nie existiert hat, genutzt hat. Da war irgendwie mal was eingereicht worden mit einer Grube und wir mussten nachweisen, dass diese Grube nicht existiert hat. Und ja, wie soll ich das machen, ne? Ich kann dann höchstens die Betonfläche irgendwie fotografieren und sagen, guck mal, hier ist nie was saniert worden. Das sind dann so Sachen, die dann eben dazu führen, dass derjenige, der eigentlich nur seinen Kram da reinstellen will in die Lagerhalle, einfach viel, viel länger wartet.
Ja.
Und wenn man, ich sag mal, im Vorfeld schon mal dann eben mit denen spricht und sagt, was hattet ihr für einen Genehmigungsstand, worauf sollen wir uns beziehen und solche Sachen halt, ne, dass man das eben vorher schon ausmerzen kann, vielleicht vorher schon mal mit denen sich treffen kann und sagen kann, Leute, guck mal, hier gibt es nichts zu sehen.
Ja.
Und wie sollen wir das lösen dann eben in der Nutzungsänderung? Sowas zum Beispiel. Ne? Und das hat im Nachhinein viel, viel Schreiberei gegeben. Das wären so Themen gewesen eben, ja, wie kriegen wir das im Vorfeld vielleicht schon gelöst? So, ne?
Und das ist ja ganz interessant, du sagst ja jetzt auch wieder aus aktuellem Beispiel, wenn wir jetzt mal diese Nutzungsänderung von Gewerbe zu Wohnen betrachten, du sagst ja, das häuft sich. Was sind die häufigsten Fälle oder kann man da irgendwas beobachten oder ist das ganz bunt, dass man sagt, einmal ist es eine Praxis im ersten OG in einem Wohn- und Geschäftshaus oder eben regelmäßig so Läden, die eher so, wo man einen Secondhand-Laden drin finden würde oder ein ehemaliges Café, kann man da irgendwas erkennen, wo du sagst, Hauseigentümer nutzen diese Art besonders gerne um, diese Art von Gewerbe?
Ja, also es sind tatsächlich wirklich Praxen, weil da auch schon zum Großteil der ganze Sanitärkram schon, ich sag mal, zumindest vorinstalliert ist.
Ja.
Und ich muss es vielleicht nur umgestalten.
Noch eine Wanne rein oder so.
Genau, ne? Dann solche Sachen, aber die Anschlüsse sind schon da. Das heißt, das kann ich alles weiter nutzen.
Ja.
Zum Teil sind in diesen Arztpraxen ja auch schon Küchen und solche Sachen drin.
Ja.
Das heißt also, das muss ich nur ein bisschen umgestalten und kann es weiter nutzen und mache dann halt nur aus den Besprechungsräumen oder Behandlungsräumen, mache ich halt Wohnräume so, ne? Also das wird immer sehr gerne gesehen.
Oder dass man vielleicht auch kleiner parzelliert und sagt, aus einer Praxis macht man zwei Wohnungen oder so.
Ja, also wir haben jetzt zum Beispiel auch in der größeren Stadt, in der Studentenstadt, sag ich mal, aus einer Arztpraxis eine Studenten-WG gemacht. Ne? Also sowas zum Beispiel.
Mega, ja.
Wo also nachher ist nicht Behandlungsraum, dann Schlafraum. Ja. So, ne? Also das kriegt man zum Beispiel auch immer gut hin.
Ja.
Und wir haben auch tatsächlich schon, ist aber schon etliche Jahre her, aber auch hier in Bremen, aus einem alten Gewerbebereich dann zum Beispiel auch eine ganz super coole Wohnung gemacht, weil das so ein bisschen halt so ein paar Stufen runterging und also das war, ist eine mega Wohnung geworden, ne? Die auch ein bisschen tiefer war, aber da hat man hinten eben auch mehr so diesen Kochbereich gemacht, das wollten die so, da war für die eben nicht eine Belichtung wichtig, sondern die wollten, haben da halt richtig so eine große U-Küche reingemacht, ja, mit in der Mitte dann eben auch einer Insel und nach vorne raus dann eben diesen Wohnbereich und es hat sich dann so ein bisschen nach oben auch erstreckt, also mit mehreren Ebenen und also das ist eine mega Wohnung geworden.
So loftmäßig dann.
Ja, genau, ja, so loftmäßig, mhm, und das ist natürlich auch mal so eine Überlegung, dass man vielleicht sagt, oh cool, ich habe über diesem Gewerberaum auch eine Wohnung und ich kann es vielleicht kombinieren.
Ne? Für den Eigennutz.
Zum Eigennutzen oder eben auch eher, ne? Eben über zwei Etagen, dass man eben sagt, okay, ich mache eben aus einem Gewerbebereich und zwei Wohnungen oben drüber, mache ich drei coole Wohnungen, die irgendwie super cool über zwei Etagen, ja, gestaltet werden können.
Ja.
Aber das ist natürlich dann wieder, also ein größerer Eingriff. Also nochmal
dann als Gesamtkonzept.
Genau, sehen. Aber wenn man sich eh schon so eine Immobilie gekauft hat, also das haben wir früher auch gemacht, ne, dass wir eben für einen Investor eben ein Mehrfamilienhaus hat er sich gekauft und wir haben es halt neu aufgeteilt. Aber das sind dann natürlich auch größere Investitionen gewesen. Aber damals ging das noch.
Von den Kosten her,
meinst du? Von den Kosten her, ja, genau. Ja.
Ja, ja, heute ist man natürlich schnell an den Grenzen der Wirtschaftlichkeit, genau, ne? Dass man, ja, sagt, ah, eigentlich würde man dann ein besseres Angebot irgendwie oder das Angebot passender zur Nachfragesituation machen, ja, aber die Kosten so ungleich höher sind, ne?
Ja.
Wenn ich mir angucke, ne, das Gebäude funktioniert ja auch so, vielleicht warte ich lieber 6 Monate auf den nächsten Gewerbemieter, den, genau, ich mir vorstellen kann, der es vielleicht auch überlebt,
ja,
und nehme das Risiko von 6 Monate Leerstand, bevor ich da die große Hafenrundfahrt mache,
genau,
und irgendwie auf 65 Quadratmeter, 70 Quadratmeter dann, ja, keine Ahnung, was ist so mal Kostenschätzung, aber das wird sicherlich mehr als 500 Euro den Quadratmeter kosten.
Ja, nur auf der anderen Seite hast du ja auch, ich meine, früher so diese Discounter hatten so ihre 700, 800 Quadratmeter.
Mhm.
Die gehen natürlich irgendwann dazu über und sagen, okay, wir haben jetzt hier unsere 10 Jahre erfüllt und wir wollen jetzt den richtig großen Markt haben an diesem Standort und, um mit den anderen mithalten zu können.
Ja.
Dann hast du da auf einmal eben diese 700 Quadratmeter, da kannst du ein bisschen länger warten, bis die wieder vermietet werden.
Das kann gut sein.
Ne? Ne? Ich meine, klar hast du wahrscheinlich über den Discounter das Ding finanziert und abbezahlt oder wie auch immer. Das ist natürlich die andere Seite. Aber was mache ich dann mit diesem Leerstand? Weil der ist natürlich auch nicht unbedingt sexy für andere Mieter oder zieht auch nicht gerade dann wieder die nächsten Gewerbemieter an, wenn da so ein Ding so lange leer steht. Ja. Ne?
Was man, was glaube ich auch noch ein guter und ein großer Fall ist, man merkt ja, dass es eigentlich keine Bankfilialen mehr gibt.
Genau.
Die, also selbst die Sparkassen in den Stadtteilen, wo die bleiben, sind sie meistens umgezogen und haben irgendwie so ein neues Konzept oder so. Und dann bleiben da die alten Bankräume,
ja,
zur Verfügung, wo ja teilweise noch dezentral Büros auch geführt worden sind, Beratungsräume und so, jetzt gar nicht in so einer am Schalter, sondern hinten dran noch Büros. Und da sind ja auch enorm viele Flächen frei geworden.
Ja.
Ja. Das müsste ja eigentlich auch könnte man ja eigentlich auch darüber nachdenken und das quasi umzunutzen. Die haben ja teilweise nicht mal mehr Geldautomaten, die sie da hinstellen, sondern sich einfach komplett zurückziehen. Ne?
Genau.
Und das sind ja meistens auch zentrale Lagen, ne? Sonst wäre ja keine Bank dort gewesen.
Genau. Und die haben natürlich, da haben auch alle Büros Fensterflächen. Das heißt, auch da muss ich nicht großartig drüber nachdenken, wie bekomme ich da eine Belichtung rein. Und die haben auch Sanitärräume und sowas schon alles vorhanden. Also da kann ich natürlich auch super Wohnungen schaffen, vielleicht sogar 2 oder 3, weil ich habe dann einen zentralen Eingangsbereich, ja, was Foyer, und kann dann entsprechend meine Wohnung da abzwacken. Ja,
also könnte man sagen, da wo man wo es relativ, du hast ein gutes Beispiel gebracht, fand ich, mit dem Verbrauchermarkt, dass es da wahrscheinlich, na, umso größer das das Objekt ist, umso schwieriger ist es, da eine Nachfolgenutzung zu finden.
Ja, genau, ja.
Ja, ist die Frage, ob das in der Innenstadt lag, ist ja auch immer, glaube ich, in der Politik so ein bisschen in der Diskussion, ne? Bürogebäude oder so. Es gibt ja, ich glaube, wer Bürogebäude hat, der hat ja schon auch, der schwitzt. Und nach Corona mit dem ganzen Homeoffice und so, der Bedarf nach diesen Flächen ist ja gar nicht mehr so da, wie er mal war.
Ne? Nee, genau. Auch da kann man über eine Umnutzung nachdenken. Ne? Und da ist es natürlich auch eine Überlegung. Ich meine, ich kann natürlich auch sagen, okay, man macht ein Hostel oder ich weiß nicht was rein. Es ist ja auch schon öfter vorgekommen, dass es einfach so rum umgenutzt wurde. Aber auch da kann ich natürlich überlegen, da habe ich ja auch immer super Zugänge auch, immer über die Verkehrswege, über Treppenräume und so weiter. Da ist natürlich auch zu überlegen, ob man da nicht Wohnraum schafft. Und wir haben auch schon jetzt eben Auftraggeber, Bauherren gehabt, die gesagt haben, wenn wir jetzt unser neues Verwaltungsgebäude bauen, dann bitte so flexibel wie möglich, dass wir auf alle Dinge reagieren können, die da in den nächsten Jahren mal kommen mögen. Und da sind wir auch dazu übergegangen, dass wir gesagt haben, okay, wir haben eine nackte Fläche, da können wir jetzt über mobile Wände Büro reinplanen. Wir haben Versorgung ziemlich zentral, aber wir haben auch die Möglichkeit, dann nachher einen Kindergarten reinzuplanen oder ein, keine Ahnung, Wohnung oder wie auch immer. Ne? Also dadurch, dass wir da so flexibel die Fläche auch geplant haben, auch vom Tragwerk her, kann man
also dann schon in der Anlage des Projektes einfach gar nicht so sehr zu spezifisch zu werden und auf die letzte Nachkommastelle den Anforderungen dieses Nutzungsfalls, sondern zu sagen, okay, wir gucken, dass es universell nutzbar bleibt.
Genau, ja. Also das versuchen wir dann schon jetzt im Neubaubereich, dass man dann schon sagt, okay, wir können es irgendwann mal umnutzen, weil es gibt jetzt auch unterschiedliche Trends, dass viele sagen, okay, wir holen die Leute schon wieder zumindest zum Teil aus dem Homeoffice zurück. So, also diese Begrenzung der Büroräume haben wir auch schon nicht mehr. Da wollen auch viele flexibel bleiben. Ja. Aber auf der anderen Seite sagt man, okay, was machen wir mit diesem Gebäude, wenn in 10, 20 Jahren es wieder ein anderes Nutzungskonzept gibt? Und es ist da nun mal so, viele denken halt, für den Bedarf jetzt. Aber die Gebäude, ne, wie du gerade gesagt hast, 1848, die Gebäude haben ja nun mal die Tendenz, länger zu stehen. Ne? Und irgendwann, ja, ne? Und irgendwann muss man halt auch überlegen, was mache ich in 40, 50 Jahren. Klar, wir haben jetzt keine Glaskugeln, können da hingucken, aber
ja, eben, das finde ich auch das Wichtigste. Ich weiß noch, als wir während Corona gekauft haben, wo ich sage, man weiß gar nicht, ob man jemals nochmal eine Ladenfläche braucht, ne? Dann hat man gemerkt, ja, danach ist es eigentlich direkt nach Corona ziemlich angezogen wieder. Und man hat auch sehr gut vermietet. Jetzt würde ich sagen, mit der politischen oder mit der weltwirtschaftlichen Großwetterlage ist es kompliziert. Ne? Ja. Weniger Leute trauen sich was oder machen Unternehmen. Ne? Dann demografisch viele Geschäfte stellen den Betrieb vielleicht auch irgendwann mal ein. Gerade so diese alten Sachen, keine Ahnung, Orthopädiebedarfe oder Küchenstudios gibt es viel weniger, ne? Wo ja eben flächenfrei werden. Und für mich als Investor, ich möchte mich ja eigentlich möglichst breit aufstellen und sagen, ich möchte ein Gebäude, das, wenn man es, sage ich mal, kleiner noch betrachtet, auch, ich möchte natürlich auch so, wenn ich nur im Wohnen bin, ein Gebäude, was ich unter Umständen an große Familien vermieten kann, aber eben auch an Singles ohne großen Aufwand. Ne? Ja. Oder ich möchte es jetzt in der studentischen Vermietung haben, falls es diesen Universitätsstandort oder Hochschulstandort irgendwann nicht mehr gibt, muss ich mich ja auch rüsten. Ne? Das Gebäude bleibt da stehen. Dann gucke ich ja, und das mache ich ganz aktiv, darauf, okay, wie könnte der andere Nutzungscase noch aussehen. Ne? Ja. Und mit dem Gewerbe ist es eben, da habe ich noch kein, wir haben jetzt nicht so viel, aber das ist schon eine total wichtige Frage, ne? Weil bei einem Dreiparteienhaus, das Gewerbe unten ist noch tiefer, das ist ja mehr als ein Drittel des Hauses, was da eigentlich auch betroffen ist. Ne? Genau. Das ist ja nicht irrelevant, wenn man sich das Objekt anguckt. Ne?
Ja, und da muss man dann halt auch überlegen, was mache ich auf Dauer damit, ne? Und man kann es natürlich dann irgendwann auch wieder, wenn in 20 Jahren Tante-Emma-Läden wieder gefragt sind, kannst es natürlich auch leicht wieder zurückbauen, weil du eben durch die...
Aber da würde ich ja immer sagen, als Investor, wenn du es dann einmal rumbaust und dann wieder zurück, das kann man natürlich alles machen, aber ob man das wirtschaftlich hinkriegt, das weiß ich nicht. Bei den Baukosten heutzutage...
Nein, aber es war ein Beispiel, ja, ne? Weil gerade wenn du mit den Wänden in dem Sinne in so einer gewissen Mobilität bleibst,
ja,
also abgerissen schnell.
Ja, ich glaube, aber wenn man jetzt so eine Nutzungsänderung plant, ist es vielleicht auch auch wichtig, das so zu planen, dass man sagt, okay, wie könnte man es mit geringem Aufwand oder kann man es vielleicht auch so planen, dass es für eine bestimmte Gewerbeart, wie zum Beispiel freie Berufe oder sowas, genau, ne, freie Berufe haben ja meistens, das wirst du ja bestätigen können, häufig auch Büroflächen, wenn es jetzt kleinere Büros sind, die eher an Wohnen oder eher mit Wohnen kompatibel sind, als es jetzt vielleicht ein Einzelhandel ist, der, der Klamotten oder Secondhand-Ware oder ja, sowas verkauft, ne?
Finde ich auch immer total spannend, weil ich kenne das halt aus meiner Situation, aber gerade erzählt, wir sind ja recht schnell gewachsen als Büro.
Ja.
Da ist dann für mich immer so die Frage, wie schaffe ich das mit dem Büroraum, wenn ich jetzt nicht gerade in dem Büro oder in dem Gebäude, wo ich bin, irgendwie wachsen kann. Wie kriege ich das hin? Ich kann ja jetzt nicht alle 2 Jahre umziehen. Und da ist es natürlich auch spannend, wenn man so Bürokonzepte hat, wo ich dann vielleicht sagen kann, okay, ich kann mich in diesem Büro erweitern, in der Bürogemeinschaft auch erweitern, ne? Und das wäre natürlich auch ein ganz spannendes Konzept zu sagen, okay, jetzt nicht gerade ein Coworking Space, aber dass man sagt, okay, ich kann mich meiner wirtschaftlichen Lage entsprechend so ein bisschen flexibel vielleicht mit einem anderen Büro zusammen erweitern oder eben auch wieder verjüngen, ne?
Wenn es in vormals wohnlich genutzte Räume, meinst du?
Nee, also du kannst ja, wenn du jetzt so eine Gewerbeeinheit hast und baust da halt ein flexibles Bürosystem rein, warum nicht?
Ach, ne? Du meinst mit den Wänden, mit den Größen?
Ja, zum Beispiel,
so,
ja.
Ja. Ja, genau, dann kann man vorher größere Besprechungsräume dann machen und genau, wenn man einfach wächst, da haben wir das hier auch das gleiche Problem, dass es ein Limit hat. Und es gibt zwar noch andere freie Flächen, die sind aber nicht über das gleiche Treppenhaus erreichbar. Da muss man einmal ums Gebäude rennen, was eigentlich total kacke ist, ja. Ja, das stimmt schon, obwohl unsere Fläche ist so klein, ob wir jetzt die eine Wand hier nochmal verschieben oder nicht, ist wahrscheinlich recht unerheblich, aber ich verstehe, was du meinst, ja.
Ja. Ja.
Aber ist das im Wohnbereich eigentlich auch möglich, dass man sagt, ah, wir bauen es jetzt so flexibel, dass wir jetzt dann, keine Ahnung, wenn wir eine Familie mit 2 Kindern haben, haben wir eine 4-Zimmer-Wohnung und ansonsten haben wir eine 3-Zimmer-Wohnung. Ist das denkbar?
Klar, das ist denkbar. Sehr ähnlich wie bei Hotelzimmern aus, ne? Da hast du ja auch manchmal 2 Hotelzimmer, die nebeneinander sind und du kannst daraus ein Familienzimmer machen.
Ja, die mit dieser Durchgangstür.
Genau. Und genauso kann man es natürlich auch machen, dass man vielleicht sagt, okay, ich kann es nicht mit einer Tür machen.
Ja.
Aber ich kann zumindest mit einer mobilen oder mit einer Trockenbauwand zum Beispiel machen, die man
nach Bedarf rausnehmen kann.
Genau. Ja. Eine Trockenbauwand kannst du auch gut schallschutzmäßig entsprechend konstruieren, damit jetzt nicht Familie Müller hört, dass bei Familie Schmidt schon wieder der Haussegen schief hängt, obwohl es auch manchmal interessant sein kann. Also das kriegt man dann schon hin. So, wenn du sagst, okay, ich habe mal eine große Familie oder wie auch immer, dann kann ich die Wand natürlich dazwischen wegnehmen. No, oder machst aus 2 Single-Apartments zum Beispiel eine Wohnung für ein Pärchen oder
irgendwie sowas. Ja, das ist eigentlich immer mein Traum, eigentlich ein Haus zu bauen, für Studenten, also im Neubau, das einfach in Einzimmerwohnungen zu machen, die aber so angelegt sind, dass man sie dann irgendwann, wenn man es vielleicht veräußern möchte, dann zusammenlegt und mit überschaubarem Aufwand in sehr schöne und komfortable 2- oder 3-Zimmer-Wohnungen dann überführen kann, die man dann an Eigennutzer verkaufen kann. Das war immer mal mein Traum, sowas irgendwie zu machen. Vielleicht kommt es ja nochmal.
Also ich habe früher für einen Investor hier in Bremen, also wie ich schon erzählt habe, haben wir es ja gemacht, ne? Also alte Gebäude aufgekauft, mit neuen Konzepten ausgestattet und es war mega. Und die Wohnungen, die waren eigentlich schon immer weg, bevor wir es eigentlich konzipiert hatten, so ungefähr. Ne? Also es war echt toll, weil es ja auch so ist, dass der Trend ja auch immer mehr dahin geht, dass immer mehr Leute in unterschiedlichen Lebensstadien ja auch alleine sind, sei es als junger Mensch oder als alter Mensch. Und auch wenn man das kombinieren kann, finde ich das immer sehr spannend, weil ich immer diese Synergien ganz spannend finde, die sich dann ergeben. Ich meine, klar, das ist für dich als Investor vielleicht nicht so spannend, aber für mich natürlich als Planer, weil ich finde das toll, so diesen Häusern eben so ein auch diese Chance zu geben, über die Jahrhunderte hinweg
sich mitzuentwickeln.
Ja. Das finde ich immer super spannend. Und auch gerade, wenn wir an dein Gebäude im Viertel denken, mit diesen wundertollen Stuck-Ornamenten und auch draußen diesen Putzornamenten und so. Und das dann halt diesem Gebäude, ich sag mal, eine neue Aufgabe zu geben, auch ein neues Leben zu geben, das ist ja auch so was für mich immer so schön ist. Also Gebäude nicht nur formell aufzustellen oder dem irgendwo eine neue Hülle zu geben oder irgendwie sonst auch von innen eine neue Seele, ein neues Leben zu geben. Das finde ich immer so schön, auch bei diesen alten Gebäuden.
Ja, das finde ich auch gut. Ja. Ich finde es auch gut, diese Substanz weiterzuentwickeln so und aus dem Alten was Neues zu machen, ne? Anstatt immer, bin gar kein Fan von Abreißen oder so. Aber vielleicht nochmal, wir entfernen uns so vom Thema. Wir kommen gehört, so von einem auch zum dazu, anderen.
Ne? Dass man vielleicht als Investor auch so ein bisschen Idealismus haben muss, um auch mal zu sagen, okay, komm, dann habe ich da jetzt nicht bis auf den letzten Cent irgendwo eine Wirtschaftlichkeit, aber ich hab mal ein tolles Projekt, weißt
ja,
du?
Ja, so. Gebe ich dir recht. Ich will, aber man muss aktuell, ist die Wirtschaftlichkeit so angespannt aus so vielen verschiedenen Dingen. Und das ist ja eigentlich auch schade in diesem, in der Großwetterlage, dass man nur noch so wenig Spielraum für Projekte hat, wo man sagt, man will irgendwo hin, man möchte was bewerkstelligen. Ja. Man ist ja eigentlich immer gefangen in der, okay, wie schaffe ich das jetzt noch wirtschaftlich? Ne? Das fängt beim Zins an, dann die Planungskosten gehen durch die Decke aufgrund extrem hoher bürokratischer Anforderungen. Und dann geht's weiter, eine hohe Unsicherheit über die Zukunft, was der Gesetzgeber anfordert im Hinblick auf Energieeffizienz, auf Sanierungspflichten plus Instabilität, unabhängig davon, was der Gesetzgeber möchte oder eine Regierung. Kann ich das dann noch beheizen, ne? Oder ist das Gas dann zu teuer oder der Strom, ne? Das Niveau des Energiepreises, dass eben diese ideellen Projekte, irgendwer muss es bezahlen und meistens ist es dann die Person, die dann das Ursprungsgebäude, wenn dann sehr günstig verkauft haben muss. Mhm. Dann geht sowas aber auch nur in ganz, ganz seltenen Fällen, muss ich sagen. Und das ist ganz schade, weil ich glaube, dass das eben dadurch immer weniger wird, ne? So wie du auch immer erzählst, diese Projekte, die ihr damals gemacht habt, so wo man sagt, ey, ich habe eine Idee, okay, wir setzen das um und das funktioniert auf jeden Fall, wo man sagt, es gibt vielleicht drei Möglichkeiten. Und alle drei funktionieren und ich entscheide mich jetzt nicht für die Möglichkeit, die die meiste Kohle bringt, sondern die mir am besten gefällt. Ja. Aber diese Situation gibt es heute meistens nicht mehr, dass man gucken muss, okay, wie kriege ich irgendwie einen Fall hin, so dass es noch funktioniert. Ne?
Ja.
Aber nochmal zurück zur Nutzungsänderung. Wohnen in Gewerbe. Was ist denn deine Empfehlung an Investoren?
Also ich würde dann schon schauen, so wie du gerade gesagt hast, erstmal zu überlegen, wie schnell bekomme ich die Gewerbefläche denn wieder vermietet?
Ja.
Na, also wie du schon sagst, wenn du einen relativ kleinen Laden hast, wo du weißt, okay, da kommt jetzt demnächst die nächste Boutique oder der nächste Dönerladen oder so. Also jetzt nichts gegen Döner oder Barbershop, aber nein, noch. Aber es gibt halt ja auch Läden mit Flair, die so was ja auch immer weniger
gibt,
ja
auch
wird.
Läden, so die es nicht mehr so häufig gibt.
So, ne? Also ja.
Den 348. Dönerladen im Viertel.
das ist das eben, was ich damit meinte. Also nichts dagegen, ich esse auch gerne Döner. aber eben diese Lebendigkeit auch in gewissen Stadtteilen oder gewissen Straßen halt eben zu erhalten.
Diese Vielfalt.
Diese auch, Vielfalt, genau. Und da ist dann eben auch die Überlegung, wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe da nicht mehr die Chance, weil man hat schon 48 Pizzerien und dies und das und so, dass man dann für sich überlegen sollte, wenn man sich mit Immobilien beschäftigt, hat man ja auch selber meistens so ein bisschen so dieses Fingerspitzengefühl, was habe ich da eigentlich an Material, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Und meistens so wie du hat man ja auch Leute an der Hand, wo man sagt, ey, komm mal einmal auf den Kaffee vorbei, lass mal gucken, was meinst du dazu? Und dann würde ich einfach schauen, dass man eben sagt, okay, wenn dieses Potenzial da ist, dass man dann auch wirklich für sich überlegt, nehme ich das jetzt in Angriff oder nicht? Gerade eben bei diesen größeren Projekten muss man eben auch schauen, es gibt so viel Potenzial, es gibt ja auch Fördermittel. Na, also wir haben jetzt zum Beispiel bei diesem Projekt, wo ich dann sage, oder wo wir jetzt eben diesen Discounter, den planen wir selbst nicht um, wir sind da eben als Energieeffizienzberater mit involviert, wo wir auch dafür eben sorgen, dass es entsprechend Fördermittel gibt, eben zum Thema Umnutzung. Okay, es gibt zum Beispiel KfW, gibt's leider nur Kredite, aber das Gebäude
kann ja
steht
auch schon.
Was bringen, ja. Genau, ne? Man kann natürlich auch schauen, gibt es anderweitig Fördermittel, bei denen ist zum Beispiel so, dass dort landesweit eben die Umnutzung von Nichtwohngebäuden zu Wohngebäuden gibt es eine Förderung für Wohnmittelraum oder für Wohnraumschaffung. So, das ist natürlich auch ein Thema, wo klar gesagt wird, sie müssen einen gewissen Energiestandard erreichen, dann fördern wir das, klar. Da sind wir jetzt halt mit involviert, um zu sagen, okay, das und das müssen wir umsetzen. Aber das kann natürlich manchmal auch interessant sein. Also man muss jetzt nicht immer nur auf diesen KfW EH40 Standard Neubau oder so gehen, sondern man kann natürlich auch schauen, kriege ich irgendwie ein Agreement zum Beispiel über die Landesbanken hin, ne?
Ja, das ist eh eine Sache. Ne? Es gibt die großen Förderprogramme, aber eben regional gibt es ja häufig noch, noch begleitende Programme, die man sich unbedingt angucken sollte. Ja.
Und dann kann ich mir ja nochmal überlegen, lohnt sich das dann vielleicht nochmal sowas zu machen? Und gerade eben auch so dieses Thema mehr Generationen oder auch Seniorenwohnungen, die werden händeringend gesucht. Wie viele Senioren,
ja, aber aus Investorensicht, das ist ja auch so ein Seniorending, aber man hat eben durch den Fachkräftemangel ein Betreiberrisiko. Ne? Also Senioren einmal so, aber so betreutes Wohnen zum Beispiel.
Ja, okay, also
da wird
das
bestimmt
jetzt
viel Geld bezahlt, aber das würde ich niemals machen als Investor, das an Betreiber zu vermieten, weil ich viel zu große Angst hätte, dass der innerhalb der nächsten 10 Jahre pleite geht. Weil er keine Leute mehr findet.
Ja.
Also Kunden gibt es da bestimmt genug für den.
Ja.
Aber da ist der Fachkräftemangel.
Also da ist jetzt so, dass dort gesagt wird, also es ist kein in dem Sinne betreutes Wohnen, sondern es sind halt seniorengerechte Wohnungen.
Also barrierefrei.
Barrierefrei, ja, okay. Eben und so ausgerichtet eigentlich, dass ich, wenn ich sage jetzt mal irgendwo als Senior sage, ich finde mich in meinem Haus nicht mehr zurecht, ich schaffe das nicht mehr, ist zu groß, ich komme nicht mehr ins Obergeschoss und so weiter. Dann, aber ich kann noch alleine wohnen, dann kann ich natürlich sagen, okay, ich miete mich da ein oder ich kaufe mir sowas. Okay. Ne, wo man natürlich vielleicht auch sagen kann, so ich bin, weiß ich nicht, um die 60 alleinstehend, ich kaufe mir auch schon mal so eine Geschichte, weil, oder ich miete mich da ein, weil ich finde das spannend, dann brauche ich nachher nicht mal umziehen.
Ja, und man ist näher an der Nahversorgung, ne?
An der Nahversorgung, auch wieder zurück in, ne? Genau, in solche Stadt Sachen so, ne? Also das ist natürlich dann auch super spannend. Und ich weiß, es sind also zum Beispiel, wir kriegen da 6 Wohnungen unter und ich weiß, die sind auch schon weg. Also das ist schon alles gedeckelt, ne? Also es ist natürlich auch ein super spannendes Thema.
Also von,
ne?
größere Gewerbeeinheiten in barrierefreies Wohnen über Förderung.
Genau.
Abklopfen, möglichst früh ein sachkundiges und erfahrenes Planungsteam vielleicht konsultieren.
Ja, genau.
Elke einfach mal anrufen und fragen, ob sie auf dem Kaffee unkompliziert vorbeikommt, um da eine Meinung zu hören. Ja, ich finde, man ist aus meiner Sicht ist es immer die Frage, wie ne, wie intensiv verfolgt man das, um dann, also mit größeren Einheiten, wenn man keine Nachfolgenutzung irgendwie durch einen Penny oder einen Rewe oder so kriegt, dann muss man was machen.
Ja.
Aber jetzt zum Beispiel in diesen kleinen Gewerbelagen ist es für mich immer die Frage, okay, macht man da weiter? Stellt man das irgendwie zukunftsfähig auf? Lutscht man da noch das letzte Ding aus? Macht man vielleicht gewerbliches Wohnen, ne? Monteure oder so einen kleinen Beherbergungsbetrieb?
Ja.
Oder.
Aber da hast du dann wieder das noch mehr das Thema Brandschutz, ne?
Ja.
Um mal dabei zu bleiben und noch mehr Auflagen, was muss alles gemacht werden? Und da ist dann schon eher das Thema, dann lieber privates Wohnen.
Aber es ist natürlich dann auch wieder eine Renditebetrachtung. Ne?
Genau, das stimmt.
So, was kriegt man da raus? Und im Wohnraum bist du natürlich dann auch immer wieder der Mietregulatorik ausgesetzt, was ja dann im gewerblichen Wohnen wieder nicht so der Fall ist. Genau, ne? Also aus Investorensicht gibt es da ja verschiedene Spielarten. Die Frage ist immer, wie lange wartet man noch? Ich finde es in der aktuellen Situation immer herausfordernd, weil jetzt zum Beispiel mit einem Regierungswechsel oder so ist immer so, ah, okay, wo wollen die hin? Mhm. Oder was sagen sie, wo wollen sie hin? Und was passiert dann tatsächlich? Dass man, wenn man noch gar nicht weiß, wo die Reise hingeht, dass man sich nicht zu schnell irgendwie auf etwas einschießt oder so. Ne? Das finde ich immer ganz kompliziert. Ja, aber dann würde ich sagen, ich beleuchte das bei uns. Ich habe zum Beispiel auch einen Dönerladen und da ist gar keine Heizung drin.
Ah, okay.
Der hat einen Gasanschluss, aber der heizt ja über seinen Spieß, der war gar keine Heizung.
Ja.
Ne? Und dann wieder mit Therme einbauen, dann ist da alles gefliest, ne? Dann wirst du verputzen, das will man ja alles nicht mehr. Ne?
Nee,
da würde ich es zum Beispiel dann gar nicht in Betracht ziehen, aber in Räumen, die Wohnen schon sehr ähnlich sind, wenn man dann eine Belichtungssituation herstellen kann, warum eigentlich nicht?
Ne? Ja, obwohl du da zum Beispiel, da hast du ja auch irgendwo ein Lüftungssystem, irgendwie muss er ja entlüften. Da könnte man dann zum Beispiel sagen,
macht er nicht.
man könnte dann zum Beispiel ein Splitgerät, ne? Also dass du quasi eine Luft-Luft-Wärmepumpe einbaust und beheizt es darüber.
Ja, genau, aber man hat natürlich nochmal die Kosten der Heizung dann. Ne?
Genau,
so, ja. Ne? Was, dann, wo in anderen Räumen schon die Heizung da ist.
Genau.
Man würde jetzt den Dönerspieß wahrscheinlich nicht drin lassen und sagen, hey, mach's dir doch damit
Mucke. Genau.
Okay, Elke, herzlichen Dank.
Gerne.
Wir haben, glaube ich, ganz viele Themen gestriffen.
Ja.
Vielleicht können wir in der Zukunft nochmal das wieder aufgreifen. Bin gespannt, ob es vielleicht auch nochmal Fragen dazu gibt.
Ja, gerne.
Ich persönlich finde ja die zwei Fälle mit Arztpraxen, wo ich auch von verschiedenen Investoren schon gehört habe, dass sich darauf spezialisieren, und mit den Banken finde ich auch nicht uninteressant. Mhm, ich glaube,
stimmt.
Da wird viel passieren in dem
Bereich. Ja, super.
Vielen Dank.
Ich danke dir.